Guten Abend zum linksdrehenden Radio an diesem wunderschönen Augusttag.
Findest du wunderschön?
Irgendwie schon. Also Sommer ist prinzipiell schön, würde ich sagen.
Prinzipiell ist er das.
Aber nicht in der Stadt vielleicht.
Gibt es aber diverse Lieder, die es besingen.
Okay. Summer in the City. Und der Sommer ist vor allem nicht schön im Radio Blau Studio, kann man sagen.
Ja, da grüße auch nochmal an diesen fiesen Ventilator, den, wenn man anmacht, das Sendegeschehen durcheinander bringt.
Ja, Ventilatoren machen auch nur so scheinen kalt, glaube ich.
Die machen gar nicht kalt.
Machen gar nicht kalt. Ja. Wirbeln Luft herum.
No?
Ja.
Die 527, muss ich sagen, erst.
527 erst. Ich erinnere mich.
als ob es gestern wäre.
Ja, genau, an unseren 500. Geburtstag, da war es kalt. Da war April und es war sehr kühl.
Ja, das konnte niemand wissen.
Das konnte niemand wissen.
Hm. Ja, genau.
Ja.
Wir haben Jens kurz verloren. Aber
auf dem Weg.
Auf dem Weg. Aber er kommt wieder.
Ich vermute doch. Er ist in der schönen Hauptstadt, ne?
Welche? Welche?
die wahrscheinlich gar nicht so schön ist. Zumindest was politische Einstellungen betrifft, würde ich die hinter Leipzig einsortieren.
Wie findest du Berlin?
Aber kompliziert, glaube ich. Aus vielerlei Hinsicht. Gutes Stichwort. In Berlin sind nächstes Jahr Wahlen. Also politische Ereignisse kann man jetzt nicht an Wahlen festmachen, aber Wahlen sind immer so ein Indikator. Und nächstes Jahr sind Wahlen in Berlin, glaube ich.
Nächstes Jahr sind Wahlen. Da wurde ja viel Radweg weggebaggert.
Wegen den Wahlen.
Ja, wegen den Wahlen, damit die Leute besser... Nee, die CDU zeigt sich doch dann nochmal von ihrer feinsten Seite, wie sie eine Großstadt im europäischen, modernen 21. Jahrhundert offensichtlich wahrnehmen.
Genau, ja.
Haut durch.
Das ist richtig. Dieser Fight, der fightet auch in Leipzig. Und auch in Leipzig sind 2027 Oberbürgermeisterwahlen, das kann man sich schon mal merken.
Und der tritt nicht wieder an, oder?
Der tritt nicht wieder an.
Und man weiß noch nicht, wer ihm folge.
Nee.
Ah ja.
Aber es wird wahrscheinlich nicht ohne.
Nee.
Wir werden darüber berichten.
Das war letztes Mal schon gar nicht so eindeutig, oder?
Das war sehr knapp, ja. Kann man sagen.
Ja.
Mit der, also
CDU da freue ich mich.
Versus SPD, genau.
Ja. Ach.
Was macht die Welt?
Die Welt ist. Ich ist
kompliziert.
Ja. Putin reist nach Alaska, um sich mit Trump zu treffen zum Thema Ukraine. Ich musste kurz stutzen, bis mein Gehirn dann nach einer gewissen Abkühlung mir mitgeteilt hat, dass ja die USA nicht den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt und deswegen also auch dieser
die Auslieferung
Haftbefehl.
Der Haftbefehl, ja. Nicht, ja, genau.
Und natürlich das schöne Bonmot, dass Alaska mal russisch war. Was wohl schon bei so Pro-Putin-Kriegsbloggern zu kühnsten Gedanken spielen führt.
Das ist so, ja? Wann war Alaska russisch?
Naja, bis die USA, jetzt müsste ich lügen, es sowas wie 1850 für wenig Geld abgekauft hat.
Ach so, okay. Macht ja auch keinen Sinn, ist ja so weit weg, ne?
Ja, das ist Hawaii auch und ist trotzdem Teil der USA.
Okay. Ja. Der Gipfel und es gab viel Diskussion, Widerspruch aus der Ukraine und die EU hat so ein Format dann aufgelegt, um die Ukraine doch noch reinzuholen oder so.
Ja, aber.
Ja, also, ja. Und ein Telefonat, wo Zelensky mit im Raum sein durfte oder ja, sorry, ich bin auch verwirrt.
Nö, ist alles, ja.
Ist ein, ja, genau. Gebietsabtritte, die genau. Trump festlegt. Das Übliche.
Das Übliche.
Das ist richtig, ja.
Ja, nee, ansonsten CSD war auf jeden Fall. Also viele CSDs sind gewesen.
International, nee.
Ja, nee, auch. Ich meine jetzt zum Beispiel da in der kleinen Stadt im Osten.
Richtig, in Bautzen am letzten Sonntag. War, glaube ich, jetzt der zweite CSD in Bautzen. Letztes Jahr hat da ja die Hütte gebrannt, weil Neonazis zu 700 ungefähr auf der Straße standen und relativ dicht auch aufschlossen. bedrohlich aufschlossen auf den CSD, Anreise nicht getrennt waren. Und eigentlich kann man sagen, dass das dies Jahr schon besser gelaufen ist. Es war ja auch bundesweit in der Presse. Ne? Es waren 400 Nazis, es gab eine weitreichende Trennung. Trotzdem durften die Nazis hinter dem CSD laufen und kann man ja nochmal erwähnen, es gab so fitte Antifaschistinnen und Antifaschisten, vor allem aus Dresden, wahrscheinlich auch anderen Orten, die sich hinter den CSD gesetzt haben und diese nachfolgende Nazi-Demo noch weiter sozusagen entfernt gehalten haben, also die Zwischenkundgebung rausgezögert haben und so weiter. Das war nice.
Nice.
Genau, und die Neonazis sehr, sehr jung. Sehr jung. Das ist eine Beobachtung, glaube ich, die jetzt auch schon ja, seit spätestens letztem Jahr gemacht wird, dass sehr junge Menschen sich in Neonazi-Zusammenhängen organisieren, auch stark das Internet nutzen, hier Social Media.
Ja, ich folge genau, folg auf Reddit oh. so einer Monitoring-Gruppe, nenne ich es mal, wo halt vor, also wirklich Minderjährige sich halt so mit Schnurrbärtchen und Schwarz-Weiß-Rot und Pipapo kleiden und dann halt da so auf TikTok oder Instagram so Reels von sich erstellen. Und das ist so eine Mischung aus absoluten Fremdschämen und krass. Das ist offensichtlich gerade in einer gewissen Bubble tatsächlich wieder eine Jugendkultur.
Ja. Und eine, die sich auch so organisiert, dass, weiß ich nicht, sagt man jetzt, terroristische Anschläge geplant werden. Letzte Verteidigungswelle ging durch die Presse vor ein paar Wochen, seien es auch schon 2 Monate oder so, eine Gruppe mit wirklich sehr, mit 14-Jährigen, 16-Jährigen, ältester glaube ich 18 oder 21, die eine Asylunterkunft in Spremberg, glaube ich, mit Sprengkörpern quasi bombardieren wollten, was durch eine Journalistin, die sich dort eingeschlichen hatte, quasi dann noch verhindert werden konnte, so muss man das sagen, ne? Indem sie das der Polizei dann auch mitgeteilt hat.
Ich weiß gar nicht, wie, ob das hinhaut, aber die als die sogenannte Gruppe Freital sich quasi gegründet hat, die mussten ja auch alle noch sehr jung gewesen sein.
Ja.
Auf jeden Fall waren da Minderjährige beteiligt.
Auf jeden Fall.
Das ist ja, klingt heutzutage wie so eine Blaupause, ist ja auch schon wieder 10 Jahre her fast.
Das stimmt.
Ne?
Ja. Man kann auch sagen, beim Haupt-CSD waren 4000 Leute. Viele von außerhalb irgendwie supportend angereist, was natürlich immer ambivalent ist, was an dem Tag gut ist, aber danach halt nicht. Aber morgen folgt der CSD in Plauen, mal sehen, wie es da ist. Und dann kommen noch Zwickau, Görlitz, Freiberg, glaube ich. Zittau? Ja, mal schauen.
International habe ich nur den in Budapest verfolgt.
Ich auch.
Weiß ich nicht.
Genau, ne?
Das soll ja noch ein Nachspiel für den Bürgermeister haben, habe ich dann jetzt mal vor 2 Wochen oder so gelesen.
Genau, der zu irgendeiner Vernehmung dann mit so einem Regenbogen-Shirt gegangen ist, oder? Ja. Das sind Memes oder Memes. Wie sagt man? Memes.
Wie du möchtest, beides kann man
Memes.
Durch. Das wiederum. Das fühle ich jetzt nicht.
Die durchs Internet geistern.
Genau. Stichwort, blöde Überleitung. Stichwort Jugendkultur.
Naja, ich dachte auch, das sind schon so viele Triggerpunkte, die wir angesprochen haben.
Ja.
Du hast gesagt 10 Jahre.
Oho.
Es ist jetzt her mit der Gruppe Freital.
Ja.
Und 10 Jahre ist auch der JUKO alt, der in diesem Jahr zum, sagt man dann, 10. Mal stattfindet.
Das sagt man so.
Der antifaschistische Jugendkongress in Sachsen, in Chemnitz findet er statt. Genau, und will ein Politisierungsangebot für Nichtrechte, kann man sagen, bieten. Bildungs- und Vernetzungsformat bieten. Und wir werden da gleich drauf schauen, ne? Wie sich das so entwickelt hat, was so Effekte sind, wie sich auch wandelnde Themensetzungen vielleicht dort niederschlagen. Genau. Was es für Stress gab.
Was die größten Erfolge waren.
Ja.
Ne? Da, das alles nach der sogenannten Werbung. Ich kreuze Daumen, damit, dass sie dieses Mal vielleicht gleich in Stereo beginnt. Das wäre doch mal eine völlig neue Erscheinung dieses bekloppten Adapters. Wir werden sehen. Bis gleich.
Bis gleich. Das war zu kurz.
Ja, nee, ich habe nicht drauf geachtet, wo da, ne? Wie man das nennt vom Lied. ist.
Das Ende.
Ja, so nennt man es.
Genau, 10. JUKO in Chemnitz, antifaschistischer Jugendkongress.
Ist JUKO die offizielle Abkürzung?
Ja, genau. Und wir haben jetzt Conny und Flo im Studio, mit denen wir darüber sprechen werden. Und Krex, du wolltest anknüpfen.
Ich wollte anknüpfen mit der besten aller Einstiegsfragen. Und zwar, gibt es ein Motto des Kongresses, wie die Website scherzhaft verrät? Und was hat es damit auf sich und wie heißt das?
Okay, also hi, ich bin Flo. Das Motto ist, also es ist ja 10 Jahre JUKO, Zeit was zu feiern. Und wir haben gedacht, nach 10 Jahren, also dass man schafft, 10 Jahre einen Jugendkongress in Sachsen aufrechtzuerhalten und sozusagen, der auch immer wieder sehr gut besucht ist, da haben wir gedacht, da können wir jetzt mal was feiern. Und außerdem muss man auch so ein bisschen auf diese Motto-Genese gucken. Also das erste Motto vom ersten Jugendkongress 2016 war ja Time to Act. Das zweite hieß dann Get Organized und der dritte Kongress hieß Never Give Up. Und dann haben wir die Rückmeldung gekriegt, es geht langsam von der Stimmung bergab bei diesen Mottos. Und dem haben wir jetzt auch versucht, damit entgegenzuwirken, dass wir beim 10. Mal was ganz Positives nach vorne bringen und sagen, ja, trotz, also man kann ja als Antifaschist oder Antifaschistin immer sagen, es wird alles schlimmer, es wird alles schwieriger, aber da auch mal irgendwie versuchen, mal positiv ranzugehen an die Sache.
Ja, und wir wollen ja die jungen Leute auch motivieren, zum JUKO zu kommen, dass es sinnvoll ist, sich zu vernetzen. Und da haben wir gedacht, das ist vielleicht ein positives Motto mal ganz schön.
Jetzt erwarten alle, dass gefeiert wird, ne? Aber dazu kommen wir vielleicht später. Seid ihr beide denn 10 Jahre dabei?
Wie, ja.
Ich bin, glaube ich, jetzt 8 Jahre dabei.
Und ich habe den zweiten dann mitorganisiert, aber wir haben beide schon beim ersten Jugendkongress einen Workshop gegeben zu Gruppenorganisierung, also how to organize eine Politgruppe.
Mhm. Cool. Der Unter- oder das Untermotto ist ja 10 Jahre Antifaschismus in Sachsen so in etwa. Spiegelt sich ja vielleicht auch, also wer ist bestimmt spannend, mal die Programme der Jahre durchzuschauen. Wir haben gerade über Freital gesprochen, 2015, 16 war ja eine ganz andere Zeit als heute, vielleicht, nein, vielleicht ähnlich. Genau, was würdet ihr denn sagen, oder wenn wir darauf schauen, dass die AfD vor einem Jahr mit ca. 30% in den Landtag eingezogen ist, jetzt in Umfragen echt bei 35% steht, das sollte man nicht so laut sagen, aber eher noch stärker wird. Mhm. Was könnte eine Bilanz dieses Antifa-Jugendkongress denn in diesem Kontext sein? So, hat er wenig gebracht?
Naja, jetzt weiß ich nicht, ob man mit einem Jugendkongress die Wahlergebnisse in ganz Deutschland ändern kann. Also die Idee von dem Jugendkongress damals, als er gegründet wurde vor 10 Jahren, war ja auch so aus einer Analyse heraus, nicht mehr nur so Feuerwehrpolitik zu machen. Also du hast ja schon gesagt, 2015 Gruppe Freital, es gab vorher diese Lichteläufe, dann gab es also in Schneeberg die sozusagen rassistischen Bürgerversammlungen oder wie auch immer man das nennen möchte. Dann gab es Pegida und sozusagen Antifa-Gruppen sind in der Zeit ja auch einfach schnell ausgebrannt, weil man konnte ja in ganz Sachsen jede Woche irgendwo hinfahren, um dagegen zu demonstrieren. Und da war ja so ein bisschen die Analyse zu sagen, wir versuchen was Eigenes auf die Beine zu stellen oder sozusagen so einen Kontrapunkt zu bieten, wo vor allem junge Leute zusammenkommen können, natürlich sich bilden und informieren können, aber auch ganz wichtig, sich vernetzen können, sich finden können auch, dass ihnen klar wird, sie sind nicht ganz alleine dort, wo sie herkommen. Wir haben ja vor allem versucht, junge Leute aus dem ländlichen Raum anzusprechen, also nicht nur aus den drei großen Städten, Chemnitz, Dresden und Leipzig. Und ich würde sagen, das ist ja nach wie vor aktuell. Also auch heutzutage können wir immer noch, wenn nicht sogar mehr denn je, zu irgendwelchen Aufmärschen fahren, zu irgendwelchen Wahlkampfveranstaltungen der AfD. Und deswegen glaube ich ja, ist es unverändert zu sagen, man muss irgendwie was Eigenes nach vorne bringen, man muss sozusagen eigene Akzente setzen. Und jetzt, warum die AfD jetzt bei 35% ist, da kann man jetzt natürlich, können wir eine ganze Sendung dazu machen. Da haben andere schlaue Leute schon viel dazu gesagt.
Ja, ich glaube auch, dass es für junge Leute irgendwie cool ist, nochmal so einen Ort zu finden, wo man eben genau zusammenkommt und merkt so, es gibt auch andere Leute, die so denken, also wenn man aus einer Kleinstadt kommt und denkt, oh, hier ist so eine rechte Hegemonie oder sowas und plötzlich auf dem JUKO zu sein und zu merken, ey, es geht auch anderen so, die denken, das ist doch hier eine Kackscheiße. Und ich glaube, das ist total empowernd und es motiviert auch einfach, jedes Jahr diesen Kongress wieder aufs Neue zu organisieren.
Apropos Kleinstädte und Großstädte, das ist jetzt also 10 Jahre in Chemnitz, war wahrscheinlich sogar 10 Jahre im AJZ Chemnitz. Warum Chemnitz? Also dass es in Leipzig sinnlos wäre, verstehe ich sofort, aber ja, Chemnitz, bewusste Wahl oder wie oder was?
Genau, ich würde sagen, es gibt vor allem oder drei Gründe. Das eine ist, nicht in Leipzig zu machen, nicht in Dresden, weil dort gibt es schon genügend Angebote. Chemnitz hat zum einen infrastrukturell sehr gut, das IOZ hat viele Räume. Und warum wir es jetzt nicht in einem kleineren Ort gemacht haben, wie dem AZ Leisnig oder sowas zum Beispiel, ist zum einen, weil es da weniger Räume gibt und zum anderen, weil die wirklich dann große Probleme kriegen mit der Stadtpolitik, wenn man dort diesen Jugendkongress macht. Also selbst das IOZ Chemnitz wurde ja aus der Stadt, also vor allem von CDU, aber auch pro Chemnitz natürlich angefeindet und es wurde ihnen angedroht, Fördergelder zu entziehen. Aber das IOZ hat in Chemnitz noch ein relativ gutes Standing und konnte das irgendwie ganz gut einhegen. Ich meine, wir sind da sehr dankbar mit dem IOZ, dass wir das seit 10 Jahren machen können, weil das war vor allem am Anfang, glaube ich, für das IOZ auch wirklich nicht leicht zu verteidigen, diesen Jugendkongress bei sich stattfinden zu lassen.
Das IOZ feiert ja auch dieses Jahr seinen, ich glaube, 35. Geburtstag im September und so. Da gratuliert auf jeden Fall auch der JUKO zu. Wir freuen uns auf jeden Fall immer wieder, jedes Jahr da zu sein.
Auch ein großartiger Laden, ja. Aber vielleicht bleiben wir kurz bei dem Thema. Tatsächlich war der JUKO, du hast es gesagt, Flo, quasi im Visier sozusagen politischer Kritik, wenn man es so nennen will, oder Stimmungsmache, aber stand auch lange im Bericht des Landesamt für Verfassungsschutz, also des Inlandsgeheimdienstes. Was hat es damit auf sich und genau, ist das heute auch noch so?
Genau, dann ab 2017 steht der JUKO regelmäßig im VS-Bericht. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass er organisiert wird oder dass da Leute sind, die der VS als linksextremistisch einstuft. Also es gibt Workshops von der Roten Hilfe. Das ist kein Geheimnis, dass die URA, also undogmatisch radikale Antifa aus Dresden, die ja zu ums Ganze gehört, mitorganisiert hat. Die IEL hat ihn mitorganisiert. Damals ganz früh noch die AKP, Antifa Klein Paris, also nicht zu verwechseln mit der Partei aus der Türkei. Die ja auch selber schon im Verfassungsbericht standen. Und aber der Kongress selber wurde dann auch als linksextremistisches Vernetzungstreffen sozusagen eingestuft. Ich habe hier ein Zitat mal mitgebracht von 2021. Da schreibt der VS, dass der, so kann der JUKO mittlerweile als szeneinterner Mobilisierungsmotor verstanden werden. Das ist natürlich ja erstmal gut. Also das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja Leute zusammenbringen und natürlich mobilisieren. Linke beziehen sich ja mal gerne auf den VS und stellen ihre Wichtigkeit heraus, wenn sie einen großen Eintrag da haben. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch natürlich ein bisschen problematisch, wenn ein Jugendbildungskongress sozusagen sofort im Verfassungsschutzbericht landet. Also es hat ja auch was mit einem abweichenden Verhalten in Sachsen zu tun. Also es gibt nur eine bestimmte Art von Bildung, von Jugendarbeit, die stattfinden darf. Und wenn die sozusagen abweicht, dann ist halt die Gefahr, dass man sofort im Verfassungsschutzbericht landet. Und es hat ja auch was Einschüchterndes natürlich für junge Leute, wenn sie und für die Eltern, die jungen Leute ja auch dahin lassen müssen, wenn dieser Kongress im Verfassungsschutzbericht steht. Und was dazu noch kommt, dass es ja dann auch immer ein beeindruckendes Polizeiaufgebot vorm IOZ gab. Also da standen dann sehr viele Polizeiautos davor. Das macht natürlich auch was mit der Stimmung. Mittlerweile haben sich alle an uns gewöhnt. Also sowohl die Stadtpolitik hat uns nicht mehr so auf dem Kicker, der VS auch nicht mehr und die Polizei auch nicht.
Das hoffen wir auch mal, dass es dieses Jahr so bleibt. Und also vielleicht auch nochmal, wenn man sich das Programm halt so ein bisschen anguckt, es ist ein Bildungskongress. Ne? Es gibt halt Workshops zu Klimagerechtigkeit. Was ist Klimagerechtigkeit? Was ist Antisemitismus? Einführung da rein. Also es sind auch klassische Bildungsformate, wo ich mir sagen würde, ich weiß nicht, was daran irgendwie vorzuwerfen wäre, wenn sich junge Leute dazu informieren wollen.
Ich habe so im Hinterkopf, dass im VS oft so steht zum Thema Freiräume oder Repression, das ist so, oder Mietenkämpfer, dass es so Themen sind, die Linksextremisten sogenannte ganz bewusst unterwandern, um sozusagen Anschlussfähigkeit in die Mitte, in Anführungsstrichen, der Gesellschaft zu erlangen. Das ist dann deren Erklärungsmotiv. Aber sei es drum. Stichwort Teilnehmende. Wer kommt tatsächlich zum JUKO? Sind es sehr junge Menschen? Sind es Menschen, die nicht aus Großstädten kommen? Oder wie setzt sich das so zusammen?
Ja, ich würde sagen, dass es jedes Jahr viele junge Leute sind, zum Teil auch Leute, die unter 18 sind. Ich bin noch mal beeindruckt, wenn Leute da hinkommen, wo man merkt, die haben jetzt nicht so eine klassische linke Antifa-Politisierung oder so erlebt, sondern sozusagen, das ist so das erste Mal. Vielleicht kommen sie auch sogar alleine. Und dann würde ich sagen, ist so querbeet, dass ich das Gefühl habe, dass es ja auch mal Leute sind, so Ende 20, Anfang 30 oder so, die einfach auch sagen, hey, so ein Antifa-Kongress in Sachsen finde ich super. Die kommen dann auch mal von weiter wie her angereist.
Also wir hatten Teilnehmende aus Kiel, Wir hatten Teilnehmende aus Dortmund schon.
Und aus Berlin, nicht zu vergessen.
Und klar, es kommen natürlich trotzdem, der überwiegende Teil kommt noch aus den Städten. Das liegt einfach daran, dass da auch viele Leute wohnen. Aber es kommen auch Leute aus kleineren Ortschaften. Und das ist immer schön zu sehen. Und es, wir kriegen auch manchmal Mails von Leuten, also obwohl mittlerweile nicht mehr so viel, wo die sozialen Medien jetzt so hoch im Kurs sind, aber ich sag mal so vor 5, 6, 7 Jahren, als sozusagen die sozialen Medien noch nicht so eine große Rolle gespielt haben, da haben wir auch viele Mails gekriegt, die Mobi-Material haben wollten in kleinere Städte, ins Erzgebirge, irgendwie in Mittelsachsen oder so. Und das war schon immer ganz gut zu sehen, dass es da auch tatsächlich die Leute da Bock drauf haben, dass sie noch was bringt, dahin zu kommen.
Jetzt kenne ich nicht alle persönlichen Daten hier, aber unter Umständen sind nicht alle im Raum mehr hier nach Kinder-Jugendhilfegesetz Jugendliche. Wie sieht denn da die Organisation aus, wenn es ein Jugendkongress ist? Wie sehr Jugend ist denn das?
Ja, wir fragen uns auch manchmal, wie lange kann man eigentlich noch so einen Jugendkongress organisieren, weil man selber schon ein bisschen älter ist. Aber ich würde sagen, es ist gemischt. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Kunst, dass Leute, die das schon lange machen oder älter sind und viel Erfahrung haben, das so ein bisschen aufrechtzuerhalten und dann auch so die Erfahrung weiterzugeben, wie organisiert man eigentlich Kongress. Und dafür suchen wir auch immer junge Leute mit reinzuholen und so ein bisschen mitzunehmen, was braucht's, ne? Wie macht man irgendwie so das mit der Website, wie macht man das mit der Mobi, wo soll das Material hin, was braucht man alles, also so ganz Basics und wie schafft man das auch einfach auf dem Kongress, so eine gewisse Stimmung zu erzeugen, dass sich die Leute irgendwie gut eingebunden fühlen, wie macht man so ein Vernetzungstreffen, dass die Leute nicht nur so vereinzelt rumhängen oder sowas, und das versuchen wir immer auch so weiterzugeben.
Und dieses Jahr würde ich sagen, ist es sehr gut. Also es gibt in den letzten 2 Jahren schon, dass mehr jüngere Leute aus Chemnitz, aus Dresden, aus Leipzig mit in die Kongressorga eingestiegen sind. Was ein bisschen verloren gegangen ist über die Jahre, was aber auch damit zusammenhängt, dass sich die Gruppen aufgelöst haben, dass eben Gruppen aus dem ländlichen Raum nicht mehr dabei sind. Also die, ich glaube AGV hieß sie damals noch, oder Antifa Vogtland oder so war dabei, Antifa RDL, also Roswein Döbeln-Leisnig war dabei, die hat sich aufgelöst, mittlerweile gibt es die ja wieder, und noch andere kleinere Gruppen, die sind gerade nicht mehr dabei. Also wenn jetzt hier Leute aus dem ländlichen Raum diese Sendung hören oder dann später irgendwann nachhören und Bock haben auf Kongressorga, dann sollen sie sich gerne melden.
Ja, wir haben ja so ein bisschen die Situation, ich überlege mal, wie deine Frage lauten könnte, aber ist gerade diese CSD-Saison, ich glaube seit dem letzten Jahr, wir haben das ja schon angeteasert, ist das sozusagen durch die Neonazi-Bedrohung auch eine antifaschistische Angelegenheit stärker geworden, ne? Und ich erlebe schon, dass so viele Menschen gerade aus kleineren Städten so in diesen CSD-Orgas drin hängen und vielleicht damit auch ausgelastet sind und dass es da einfach Schnittmengen gibt, ne? In Döbeln oder in Plauen sind das halt die antifaschistisch Aktiven, demokratisch Aktiven, muss man sagen, so, ne? Die auch die CSDs dann wuppen, wo das gar nicht mehr so richtig queer Veranstaltungen sind, ja. Und das führt vielleicht, ich will jetzt nicht so bei den Wahlen hängen bleiben, aber ich habe gerade so eine Analyse gelesen, so über das Wahlverhalten junger Menschen. Und AfD ist da ja sozusagen nicht nur bei diesen U18-Wahlen, die nicht repräsentativ sind, aber auch sozusagen nach offiziellen Statistiken ist die AfD einfach die allerstärkste Partei in Sachsen, vor allem bei jungen Männern. Genau, spielt das eine Rolle, das Thema auf dem Kongress? Jetzt es fehlte mir irgendwie der Ansatz zu der Frage, aber also wie man sozusagen, ja, wie junge Menschen ticken und wie man da intervenieren kann oder wo die Hoffnung überhaupt ist, so.
Ja, die Frage ist so ein bisschen genau, wie kann man gegensteuern oder sowas? Und ich glaube auch so, ne, also wir sind keine Soziologen, warum Leute so wählen, aber ich würde auch sagen, jetzt so aus einer Perspektive von der Klimagerechtigkeitsbewegung, wo ich sozusagen eher so herkomme, würde ich sagen, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung auch einfach deutlich schwächer geworden ist, ne? Nach Corona. Es gibt nicht mehr diese großen Events oder sowas, was Leute gezogen hat und stark politisiert hat oder so. Mit Klima kannst du auch gerade keinen Blumenstrauß mehr gewinnen, ne? Das ist irgendwie, das ist teuer, das ist unbequem. Also es gibt eine ganz krasse rechte Hetze auch dagegen, ne? Das hat man mit diesem Heizungsgesetz ja auch gesehen. Und ich würde sagen, wenn man so zurückguckt, genau so 2015, 16, 17, die großen Ende-Gelände-Aktionen, ne? Das hat ja total viele Leute auch nochmal so eine Generation politisiert. Dann darf man auch nicht vergessen, Fridays for Future, ne? Total viele junge Leute, wo wir dann auch Kontakt hatten zu Jakob Springfeld und so ein bisschen geguckt haben, wie kann man zum Beispiel eigentlich auch Klima und Antifa mehr zusammenbringen. Und genau, mit Klima ist jetzt sozusagen nicht mehr so richtig viel zu holen. Ich würde sagen, da muss man auch noch mal so ein bisschen auf die letzte Generation gucken, ob das wirklich geholfen hat. Aber das würde Wäre so meine Einschätzung dazu. Mhm.
Also zum einen gibt es, es gibt einen Slot, es gibt einen Workshop zu Antifa und CSD auf dem diesjährigen JUKO, wo es genau nochmal darum geht, also um diese Vernetzung von Antifaschismus mit den CSD, wo kann man vielleicht auch voneinander lernen. Also ich habe den Workshop nicht vorbereitet, deswegen weiß ich nicht genau, worum es da geht, aber ich vermute mal, es geht um dieses Thema. Und zu den anderen Themen, also jetzt auf einem Jugendkongress so einen Meta-Slot anzubieten, warum wählen Jugendliche so oder was macht man gegen Jugendliche? Ich habe das Gefühl, man muss so ein bisschen gucken, also so... Also das muss sozusagen aus den Jugendlichen auch ein bisschen selbst dann kommen. Also der Ort, der JUKO ist ja auch ein Ort zur Vernetzung und nicht so sehr zu sagen, wir setzen uns vorne hin soziologisch und erzählen euch, warum wählt ihr so, wie ihr wählt oder in eurer Altersgruppe oder ja, so. Ja, total. Ja, genau. Und ich will versuchen, immer ein bisschen die Waage zu halten für sozusagen, sage ich mal, eher theoretische Inputs, aber auch versuchen, nochmal praktische Sachen auch einfach anzubieten. Also vielleicht wollen Leute aus dem ländlichen Raum auch einfach mal ein Wochenende dahin kommen, wo sie irgendwie nicht mehr sich rechtfertigen müssen, wo sie einfach eine entspannte Zeit haben und die wollen vielleicht einfach nur mit Graffiti-Dose ein bisschen malen oder ein bisschen klettern oder sowas. Und das ist auch voll legitim, denke ich so. Mhm. Ja, und jetzt, also ich meine, gut, warum jetzt hier also so viele junge Nazis gibt, da, also könnte man jetzt Generation Hoyerswerda anführen, die Corona-Krise sicherlich, diese Retropie, von der ja hier Steffen Mau redet, also sozusagen so eine eher eine rückwärtsgewandte Utopie, die ja erzählt wird und sowas. Aber die ja nicht nur die AfD oder die Rechte erzählen. Wir machen ja CDU und FDP genauso. Also mit uns wird es wieder so schön, wie es wahrscheinlich nie war, aber genau.
Ja, und es ist ein bisschen lustig, es gibt ja jetzt auch so einen Drive in Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung zu sagen, ne, wir müssen uns auf diesen Kollaps vorbereiten und so. Da würde ich ja auch sagen, das ist sehr dystopisch. Ne? Sie versuchen zwar zu sagen, wie können wir solidarisch sein, wenn so bestimmte Strukturen und soziale Gefüge irgendwie zusammenbrechen oder nicht mehr so funktionieren, wie wir das gewohnt sind. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so zieht und ob das auch was, so ein, sag ich jetzt mal, utopischen Überschuss haben kann. Aber so genau, das würde ich sagen, ist auch so ein bisschen so genau, alles ist so, es wird alles immer schlimmer und genau, vielleicht wollen das auch Jugendliche an dem Wochenende nicht die ganze Zeit hören. Und ich finde es dann auch so ein bisschen anmaßend, wenn sich ältere Leute aus der Orga überlegen, darüber sollten doch mal die Jugendlichen debattieren und an einem Workshop teilnehmen und sich dafür interessieren.
Wie kommen denn die Veranstaltungen zustande?
Also es gibt diesen Orga-Kreis und alle aus diesem Orga-Kreis können erstmal Vorschläge einreichen. Mittlerweile ist aber auch so, dass Gruppen von außerhalb oder Einzelpersonen auch wissen, dass es diesen JUKO gibt und reichen Veranstaltungen ein. Und wir selber gucken auch immer mal in dieser Programmplanung, was hätten wir Bock, was finden wir interessant zu machen oder so. Genau.
Also ich glaube, bevor ich eingestiegen bin in die Orga, gab es nie was zu Klima. Und das hat dann auch so ein bisschen gedauert, bis irgendwie klar war, wenn wir dann den Aufschlag schreiben für den Aufruf, dass es nicht Klimaschutz ist, sondern Klimagerechtigkeit, um das es geht. Aber genau, wir gucken dann so ein bisschen, ne, so was ist nochmal mit so feministischen Themen oder sowas. Und aber auch, was ist gerade so ein bisschen aktuell, ne? Was könnte junge Leute interessieren, also der Budapest-Komplex oder solche Sachen.
Und das ist Aushandlungssache. Also dieses Jahr zum Beispiel hatten wir doppelt so viele Einreichungen an Workshops, wie wir ins Programm hatten aufnehmen können. Und es fallen Sachen runter einfach am Ende. Also wir haben jetzt wirklich dieses Jahr nicht so viel zu Antirassismus oder so. Das ist aber nicht daher, dass uns das nicht wichtig ist oder dass wir einen blinden Fleck haben. Es ist einfach so, dass man muss irgendwann eine Deadline setzen und sagen, okay, wir nehmen jetzt die Programme. Und wenn dann kommen zwei Wochen später, kommen dann interessante Workshops eingereicht, aber sonst wird man mit dem Programm nicht fertig oder sowas. Das ist ein bisschen...
Und kann man sagen, es gibt so über die 10 Jahre gibt es irgendwelche Themen, Thematiken, die so Dauerbrenner sind, die so am besten besucht sind. Ich komme drauf, weil es gibt einen Workshop zu Smartphone-Sicherheit, Verschlüsselung und ich habe da aus leidlicher eigener Erfahrung als Workshop-Leiter solcher Sachen die Erfahrung gemacht, dass das übelste Rohrkrepierer-Veranstaltungen sind, dass das die Leute immer überhaupt nicht interessiert hat. Ist jetzt auch ein paar Jahre her. Genau, deswegen ein bisschen interessierend gibt es.
Das zum Beispiel ist ein Dauerbrenner.
Ah ja, da hat sich was getan, okay.
Also dann haben wir oft so Rote-Hilfe-Veranstaltungen waren immer ein Dauerbrenner, weil wir dachten so Demo 1x1 oder Bezugsgruppenbildung, dass wir das gerne drin haben, sozusagen für junge Leute. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr drin, weil wir einfach, wie gesagt, zu viele Einreichungen hatten.
Was aber auch ein bisschen eine Überlegung war bei manchen Sachen so, dass es das schon auch viel in anderen Städten, auch in kleineren Städten mal gibt. Also ne, was mache ich bei einer Hausdurchsuchung, hatten wir das Gefühl, das muss jetzt nicht auf dem JUKO sein, das gibt es viel in den Städten, wo man so teilnehmen kann.
Ja.
Sonst perfekt. Mir fallen, glaube ich, keine weiteren Dauerbrenner
das
ein.
Das sind so die Skill-Sachen tatsächlich, ne, die wahrscheinlich Dauerbrenner sind. Und wenn Verschlüsselungsworkshops da, dann auch in sicherem Handeln im virtuellen Raum münden würden, wäre das ja schön. Genau, vielleicht noch, Conny, du hast es schon gesagt, mir ist es auch aufgefallen, auf der Website zu so Klimagerechtigkeit ist ein Thema, Feminismus ist ein Thema und Antifa ist ja oft doch noch, muss man sagen, ne? Also doch oft noch so eine Männersache oder so. Wie ist die Teilnehmendenschaft in Bezug auf die Geschlechtsidentität, wenn man das jetzt so, wenn man das so sagen kann, ne? Und wie sensibel sind die Leute, wie nehmt ihr das wahr in Bezug auf das Thema?
Ich habe das Gefühl, dass es relativ ausgewogen ist. Also ne, ich frage nicht alle, wie sie sich gerade identifizieren, aber so wie ich Leute lese auf dem Juku, würde ich sagen, es ist relativ ausgewogen. Und ich finde auch, dass es in der Orga besser geworden ist, dass mehr Flinters am Start sind und auch sich Sachen zutrauen, die ich aus anderen Orga-Prozessen nicht so kenne, wo eher klassisch so die Cis-Männer vorpreschen und sagen, ich moderiere das Podium oder sowas. Und dieses Jahr haben wir zum Beispiel auch ganz interessant, wir haben ein Podium zu so ein bisschen ja, Antifa-Bewegung aus den verschiedenen Jahrzehnten. Und da haben wir auch ganz explizit entschieden, wir wollen nur Flinters auf dem Podium sitzen haben, damit es halt nicht so ist, da sitzen dann zwei oder drei Typen, die dann mal erzählen, wie das so war. Und am besten noch so genau ältere Männer, die dann so Opa erzählen vom Krieg.
So wie wir hier.
Ja.
Ja, Großeltern erzählen vom Krieg. Nämlich würde Brent noch mindestens ein Thema interessieren. Mhm. Es gibt ja, ich glaube, das ist auch stark ein Großstadtphänomen, aber im Erzgebirge zum Beispiel ist es mir auch schon begegnet, weil da gibt es irgendwie eine sehr agile antifaschistische Szene, die regelmäßig auch Demos macht. Das Thema autoritäre Strukturen, Gedanken, Organisierungsformen ist ein Thema in Leipzig auf jeden Fall. Inwieweit spiegelt sich das beim JUKO wieder in der Teilnehmendenschaft? Wird darüber reflektiert? Wie würdet ihr klassifizieren, wen der JUKO anspricht?
Also wir fragen natürlich erstmal beim Infopunkt alle, die ankommen, wo sie sich zuordnen. Nein, Quatsch. Also wir hatten die letzten Jahre, ich glaube sogar auch schon mal mehrmals, antiautoritärer Marxismus. Mhm. Also wo wir sozusagen das auch so ein bisschen so gucken, ne, wie ordnet man sowas ein, um eben jungen Leuten sowas mitzugeben, wie man sich so kritisch mit sowas befassen kann.
Mhm. Ich glaube, es ist aus der Tradition der Orga auch gekommen, dass die JUKO-Orga selber, glaube ich, jetzt also eher eine antiautoritäre Linke sind. Es gibt immer mal Anfragen von autoritären roten Gruppen, ob sie einen Infostand machen können oder ob sie irgendwas vorstellen können oder so. Das lehnen wir ab, weil wir sagen, das passt nicht zu den Zielen des Jugendkongresses. Wir wollen keine autoritären Gruppen dabei haben. Sonst versuchen wir, also wir versuchen schon so ein bisschen jungen Leuten jetzt nicht vorzugeben, was ist richtig oder falsch so, sondern wir versuchen ihnen so ein Angebot zu machen, erstmal zu informieren über, was sind so politische Themen und dann aber ihnen jetzt nicht den Schluss vorzugeben, was ist jetzt genau das Richtige oder so. Aber bei gibt es so ein paar Themen, wo wir halt sagen, naja, das hat auf dem Jugendkongress nichts zu suchen, weil das ist für uns kein, das ist für uns nicht links letztendlich auch. Mhm.
Ich finde ja, dass sowas ein bisschen im Alltag fehlt, auch vielleicht in Leipzig sozusagen. Also früher, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber in der B12 gab es früher so ein Antifa-Jugendcafé und da konnte man erstmal sozusagen so ganz basic-mäßig über Themen reden. Ne? Und das, ich finde, das fehlt und führt vielleicht auch dazu, dass junge Menschen sich solchen Gruppen, autoritären Gruppen anschließen, die so eine gute Theorie, also eine geschlossene Theorie dann hinhauen und bla bla bla. Ne? Aber gut, also eigentlich müsste es einen Antifa-Jugendkongress sozusagen im Alltag geben. Also Bildungsformate, regelmäßige Anlaufangebote. Ich weiß nicht, ob ihr das seht in Leipzig, dass es sowas gibt, zum Beispiel in Leipzig.
Also das wäre gut. Ich fände das super, wenn es sowas geben würde. Ich glaube, wir werden es jetzt nicht noch aus der Orga stemmen. Aber ich fände es natürlich cool, wenn es aus dem JUKO heraus diesen Impuls gibt, dass Leute dann Bock haben, das zu machen.
Ja.
Es gibt jetzt auch eine Jugendgruppe aus Leipzig, die mit Teil der Orga ist.
Cool.
Gibt es noch was über das Programm, was ihr auf jeden Fall erwähnen wollt, promoten, anteasern?
Euer Lieblingsding, das hätte ich auch gefragt, ja. Eure Lieblingsveranstaltung.
Es gibt natürlich einen fantastischen Workshop zur Geschichte der Klimagerechtigkeitsbewegung, wo wir nochmal so ein bisschen gucken wollen, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert, was hat eigentlich gut funktioniert an Aktionen und wie hat sich auch die Gesellschaft verändert, wo wir nochmal unsere Strategien so ein bisschen überdenken müssen. Sonst finde ich selber das Programm immer spannend, dass ich manchmal das so ein bisschen bereue, Teil der Orga an dem Wochenende zu sein, weil ich klar auch irgendwelche Schichten übernehmen muss und dann denke ich, verpasse irgendeinen spannenden Workshop. Aber Flo, vielleicht hast du auch nochmal irgendeinen Schmankerl oder ein Highlight, wo du denkst, das wär's.
Ja, ich suche gerade den Titel. Es gab einen, der sich so ein bisschen mit Utopie beschäftigt, einen Workshop. Also das finde ich auch immer ganz schön, nochmal zu gucken, was haben wir für eine Zukunftserzählung, was haben wir für eine progressive Erzählung, was können wir denen entgegensetzen? Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich mit Antifa beschäftigt, ist man immer viel dabei, irgendwo Löcher zu stopfen oder Mauern aufzubauen oder zu sagen, wir versuchen das Schlimmste zu verhindern, aber es fehlt oft so was ist oder unsere Utopie, wo wollen wir eigentlich hin und so. Und das finde ich einen schönen Workshop, finde den Titel jetzt leider nicht hier im Programm. Dann kann ich diese Podiumsdiskussion, glaube ich, sehr ans Herz legen, mit dem Titel Antifa von damals bis morgen, also wo wirklich diese drei Flinters aus den drei Generationen Antifa zusammensitzen und sich ein bisschen austauschen, was hat sich verändert, hat sich viel verändert, vielleicht ist auch alles gleich geblieben, es ist alter Wein in neuen Schläuchen, was wir jetzt erleben oder so, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm wie früher, man weiß es nicht. Und dann, glaube ich, kann ich alle Workshops empfehlen, die jetzt wo man was machen kann, also die jetzt nicht nur mit Zuhören und so Seminare sind, sondern Graffiti-Workshop, klettern gehen, sich bewegen. Ich glaube, das ist auch immer gut.
Ja, und vielleicht auch nicht vergessen, ne? Es ist so, manche sind vielleicht eher so vortragslastig oder sowas, aber manche sind auch wirklich interaktive Workshops, wo man so gemeinsam was erarbeitet und schaut, genau, wo kann es hingehen und dann guckt man auch so ein bisschen dynamisch, wie ist es gerade so in der Gruppe von den Teilnehmenden oder sowas.
Wofür es sich zu kämpfen lohnt, jetzt habe ich ihn gefunden, den Utopie-Workshop.
Gut. Dann sagen wir nochmal, dass es um das Wochenende 22. bis 24.8. geht. Und wir hatten letztes Mal eine Gästin, die sagte so, sorry, ich muss euch jetzt leider sagen, wo ihr euch informieren könnt. Sorry, es ist leider ein Blog. Also sie fand komisch, dass es nicht Insta ist und genau, wo, ja.
Ich wollte es tatsächlich auch gerade so
kompliziert, wie ich es sage, ne?
Ja, ich wollte es so anmoderieren. Für die Älteren unter uns, es gibt einen Blog unter der Adresse antifaschistischer-jugendkongress.de.
Genau. Und
Entschuldigung. Ich habe die Top-Level-Domain nicht mehr gesehen im Browser. Und für die Jüngeren gibt es einen Instagram-Kanal. So hätte ich es formuliert.
Aber unsere Gästin war ja ziemlich jung und fand trotzdem Blog toll. Und das war ihr fast peinlich.
Ja, aber das...
Aber ich mag auch gut. Blog.
Ja. Also es gibt eine Webseite, wo man sich informieren könnte, da ist das Programm zu sehen. Aber das gibt es auch in
auf Insta.
Häppchengerechten Insta-Kacheln.
Aber ohne Videos. Ohne Motivationsvideos.
Doch, es gibt ein Mubi-Video.
Oh, krass. Gut, schaue ich mir heute noch an.
No?
Dann danke, Conny und Flo, und viel Erfolg nächstes Wochenende und viele coole Erlebnisse.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Wir machen Musik.
La Dispute, das ist immer geil, das nie klappt, die Band sofort korrekt anzusagen. La Dispute mit
La Dispute.
La Dispute. Mit einem neuen Lied. I dreamt of a room full with my friends, I could not get in. Du typische Titel.
Was ist es für eine Band?
Das ist so Emo, Screamo.
Keine französische.
Ich glaube USA.
Und trotzdem La Dispute. Das klingt französisch.
Ich gebe zu, vielleicht habe ich sie auch verwechselt und sie machen einfach gerade nur eine große, ausgedehnte US-Tournee, aber es wirkt mir ja.
Ist okay.
Sie singen auch sehr Englisch, muss ich sagen.
Ja, ja, ja. Vielleicht leben sie in Frankreich. Na, ist egal.
Das klären wir per Fax ab.
Ja, oder wer es weiß, kann ja einen Fax schicken.
0341 308 1200 ist die Faxnummer für alle solche Informationen und Wissensaustäusche. Genau. Die gar nicht so aktuell an sich, aber aktuell geworden durch die Berichterstattung und kleine Landtagsanfragen, ist irgendwas mit der sächsischen Polizei. Ich wollte fast sagen, mal wieder, aber na gut, ist ja doch nicht falsch.
Ja.
Aber es geht sehr speziell um Polizeieinheiten.
Also es gibt die Meldung, glaube ich, dass es wieder 12 neue Verdachtsfälle von recht extrem rechter Betätigung gibt. Aber
Einzelfälle.
Alles Einzelfälle.
Ja.
Sind schon eine Reihe Einzelfälle jetzt zusammengekommen über die letzten Jahre, aber sie ja. werden jetzt erfasst und gemeldet.
Ja, an wen?
Es wird innerhalb der Polizei gesondert erfasst.
Ja.
Das sag ich jetzt mal, da ist die Linke auch oder die große Debatte um diese Studie, die es mal gab, verantwortlich.
Ich guck mal kurz, ob ich... Ah ja.
Um es zu ahnden und zu ermöglichen. Aber es...
Ist erledigt.
Geht mutmaßlich um die BFE-Einheit ja. in Dresden, genau. Ja.
Was ist denn eine BFE-Einheit?
Beweis... und Festnahme, Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Das sind spezielle Stoßtrupps der Bereitschaftspolizei, die auf Demos oder bei Fußballspielen, bei Großeinsätzen dafür zuständig sind, Menschen zu ergreifen und zu intervenieren. Ne? Die sehen schon auch immer ein bisschen spezieller aus und laufen halt dann zusammen und halten auch die Kamera zum Beispiel, wenn gefilmt wird auf einer Demo.
Ich wusste das tatsächlich auch lange nicht, dass da, also was ist lange, ja, ich wusste das lange nicht, dass dafür einzelne Einheiten zuständig sind. Ich dachte immer, das macht halt jeder, macht ja bestimmt jeder Polizist, der so in so einer Bereitschaftsriege am Start ist, aber genau.
Die sind spezialisiert und halt Teil der Bereitschaftspolizei und damit so eine kasernierte Polizei, was ja oft kritisiert wird, ne, die quasi... Aufeinanderleben, Cop-Culture entwickeln, also spezielle Kultur, spezielle Umgänge, ein spezielles Gedankensystem auch miteinander teilen. Mhm. So wird es von Polizeiwissenschaftlerinnen, das ist jetzt keine linke Erfindung, kritisiert. Das ist gerade bei dieser kasernierten Polizei, die dann in Gruppenformationen immer unterwegs ist, schon eine Anfälligkeit gibt.
Mhm. Legendär ist da ja wahrscheinlich die sogenannte 23. aus Berlin, die Einsatzhundertschaft. Die hat so, glaube ich, durch den 1. Mai und allgemeinen Demos in Berlin, möchte jetzt nicht sagen international, aber auf jeden Fall zu bundesweiter Bekanntheit geschafft.
Durch
nur besondere
Brutalität, ja. Okay. Ja, in Sachsen galt lange Chemnitz so als besonders krasse, aber ich glaube, es hat sich inzwischen auch relativiert. So. Ja,
also, ist überall schön?
Kommt drauf an, ist überall schön.
Ja. Mhm. Und was ist jetzt mit diesem BFE?
Es gab einen Vorfall im Juni 2024, ein Aufnahmeritual beim BFE in Chemnitz.
Chemnitz?
Nee, Dresden, sorry.
Dresden?
Ich sag, weil wir ja gerade über Chemnitz reden. Ja. Tatsächlich Dresden, ja.
Okay.
Ich weiß nicht, ob man jetzt das Detail irgendwie, also das Detail ist, glaube ich, um Weihnachten rum oder vor Weihnachten 24 irgendwie durch Medienrecherchen zutage getreten. Das Aufnahmeritual bestand darin, dass Menschen oder den Personen, der Kopf rasiert wurde, da, um es kurz zu sagen, Helm draufgesetzt wurde und dann draufgeschlagen wurde oder der Helm noch angezündet wurde und dann mit dem Spaten da draufgeschlagen wurde. Und jetzt ist noch tatsächlich durch eine Antwort auf eine kleine Landtagsanfrage ist zum ersten Mal dieser Hergang bestätigt worden und noch hinzugefügt worden, dass die Betroffenen eine besonders scharfe Currywurst essen mussten.
Die, mit über 1 Million Scoville-Einheiten, wo
genau,
also das als kann, Ungeübter der Darm brennt.
Ja, genau. Und das ist dann, wenn man das sozusagen geschafft hat, gehört man dazu.
Also
ja.
Reden wir jetzt nicht über den Ausbildungsbeginn, sondern sozusagen die Eingliederung in diese Einheit.
Richtig, das ist nach der Ausbildung, genau, ja, wenn man Teil dessen wird. Wobei, ich glaube, wenn man Polizeibeamter werden will, auch eine höhere Laufbahn am Schreibtisch dann irgendwie als Kriminalpolizist, man durchläuft dieser... verschiedenen Einheiten halt, ne? Aber ich bin jetzt gar nicht so up to date, ob man sich das aussucht, ob man dann zum BFI geht oder ob man da durch. Also ich denke schon, dass man da speziell reinkommt, weil nicht alle BFI sind. Das sind so spezialisierte Beamtinnen und Beamte in dieser Bereitschaftspolizeieinheit, aber in der Bereitschaftspolizei da irgendwie müssen alle mal durch.
Wahrscheinlich. Mehr oder weniger lang, je nachdem, ob schon von Anfang an klar ist, dass man in die höhere Beamtenlaufbahn gehen will. Ich fand es auch mal schade, als ich gelernt habe, dass man gar nicht als zum Beispiel Tatortkommissar geboren wird.
Nee, tatsächlich nicht.
Dass die früher auch mal so komische Sachen anhatten.
Ja, 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 das ist das Leid, ne? Aber ja, genau, es ist... Die ist aufgelöst worden und wird jetzt der Bereitschaftspolizei Leipzig irgendwie angegliedert. Wird also, keine Ahnung.
Was bringt das?
weiß ich nicht, gibt so andere Steuerungsverantwortlichkeiten. Das ist so, glaube ich, also das ist so das Mindestmaß an Transparenz und Neutralität, was man dann irgendwie an den Tag legen kann, ne? Dass man zumindest die Organisationseinheiten wechselt. Das ist beim, es gab ja beim MEK, mobiles Einsatzkommando, gab es ja auch diesen, diese Sache, es ist zu warm. Das ist komplett aufgelöst worden nach Vorfällen und wird ganz neu aufgebaut. Ne? Das ist eine andere Variante.
Hatte das personelle Konsequenzen?
Diese Sache?
Ja.
Es gibt Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ich habe noch den Alkohol vergessen. Also es musste sehr viel Alkohol getrunken werden und dann ist das alles passiert. Ich weiß nicht, ob das der Sache zuträglich ist, wenn man so einen geschlossenen Motorradhelm dann aufsetzt und mit dem Spaten geklopft wird.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Es laufen Strafverfahren und Disziplinarverfahren, aber ob jetzt sozusagen Leute entlassen, wird sich wahrscheinlich danach zeigen. So.
Ja. Es klingt wie, es klingt
finster, ne?
Ja, so wie Burschenschaftsscheiße und so auch, ne?
Genau.
Oder das Lustige ist ja in Anführungszeichen lustig, ist, weil ich da gerade ein fiktionales Werk auf dem Computer zu diesem Thema spiele, dass ja auch die italienische Mafia mit solchen Initiationsriten durchaus bekannt geworden ist. Das ist ja eigentlich ganz lustig, dass sich dann die Polizei, wenn man davon ausgeht, dass die Mafia vorher da war, darauf beruft indirekt. Naja.
Ja, okay. Mhm. Es gibt ja Polizeiwissenschaftler, oder es ist, glaube ich, sozusagen der Standard inzwischen, dass gesagt wird, dass die Polizei besonders autoritär strukturierte und wahrscheinlich eher rechte als linke vom Weltbild her Menschen anzieht und irgendwie so passt das dann da rein. Ne? Es ist eine sehr männliche, maskulinistische Organisation. Es ist bitter, aber irgendwie Ausdruck dieses Gebildes. Ne? So.
Ja.
Also ich glaube, progressive Akteure fordern schon lange die Auflösung dieser kasernierten, geschlossenen Einheiten, also Bereitschaftspolizei, und eine stärkere Rückbindung von Polizei an Gesellschaft überhaupt, ne? Dass so eine Abgeschlossenheit nicht stattfindet.
Also lieber dezentrale Unterbringung von Polizeibeamten?
Sozusagen, ne? Oder ja, keine Ahnung, normaler Polizeidienst und auch sozusagen bei der Ausbildung das an zivile Universitäten zu verlegen und nicht so in eigenen Polizeihochschulen.
Die in Sachsen ja auch am Arsch der Welt.
In Rothenburg, genau, wo man gar nichts anderes hat, ja, genau.
Die aber, glaube ich, Kretschmer sehr schätzt. Das hatten wir, glaube ich, vor 2 Wochen oder so schon mal.
Die schätzt ja sehr?
Ja, ja. Weil da gab es wieder so irgendwie, da ist jemand.
Gibt keinen Empfang.
Was, kein Empfang?
Kein Handyempfang.
Ach so.
Und das, da kann man nichts machen.
Ja. Wer weiß.
Da wird man erst recht gezwungen, so einen Quatsch zu machen, ne?
Richtig. Ja. Naja.
Gut. Kretschmer. Aber Kretschmer ist gerade vorne dabei.
An welchem vorn?
An welchem vorn? Bei. Man kann das gar nicht mehr so richtig abgrenzen. Es gibt wieder so eine Stimmungsmacherwelle gegen Menschen im Bürgergeldbezug. Jetzt sind es auch die Ukrainerinnen und Ukrainer sollen ja zurück in den, haben wir darüber letztes Mal schon gesprochen? Sollen?
Nee, eigentlich nicht. Aber genau, ich habe es auch gelesen und habe aber auch gelesen, dass das ein absolutes Nullsummspiel ist. Also dass
genau,
das
ja.
Ziemlicher Quatsch ist.
Also die Neuen sollen in den Asylbewerberleistungsgesetz Bezug, wie alle anderen Geflüchteten auch. Und das mit dem Nullsummspiel verstehe ich nicht so richtig, weil das sind schon, glaube ich, 100 Euro weniger, die Asylbewerberleistungsgesetz Geflüchtete, also jeder andere Geflüchtete bekommt. Und die Debatte, die aufgemacht wurde, ging darum, ob man die schon hier, also dass das passiert, das klar, steht im Koalitionsvertrag.
Ja. Ich glaube, für die. Das heißt ja erstmal nichts.
Und jetzt geht es um die Frage, ob das auch rückwirkend für die schon Angekommenen gelten soll. Und das hat jetzt CSU, CDU gefordert und die SPD sagt dann noch, nee.
Nee,
so ein Scheinnähe, keine Ahnung. Das ist gerade die Debatte, dass das kommt, ist alles klar. Ich habe nur so ein Scherpik mit Kretschmer gesehen. Dass das natürlich total Knorke ist.
Ja, ich glaube, das Nullsummspiel bezieht sich volkswirtschaftlich darauf, dass diese gesamte Umstellung ja Geld kostet, Bürokratie etc. Und wenn man sozusagen diese Kosten erstmal damit verrechnet, ist nichts gewonnen, so sinngemäß. Weil der Aufwand so hoch ist, das alles umzustellen, dass du es so einfach lassen könntest und es würde genauso viel kosten, sinngemäß.
Ja.
So, was weiß ich.
Ich glaube, die so fortschrittliche Leute fordern ja, dass alle Geflüchteten in den Bürgergeldbezug kommen. Das ist, glaube ich, so eine Standardforderung, dass das Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Es war ja nach dem 24.02. schon so eine Privilegierung auch der Ukrainerinnen als die ordentlichen weißen Geflüchteten, aber das hat die CDU offensichtlich auch so hinter sich gelassen, ne? Diesen positiven.
Ja, weil der Krieg zu lange dauert, das ist halt deren Schuld, ne? Also das hätte ja nur ein Jahr dauern sollen, jetzt sind die immer noch da.
Das sind teilweise immer noch da. Soll mal ein bisschen Land abgeben hier, ne?
Und Alaska. Alaska gegen Grönland war, glaube ich, das Angebot, was ich las. Was keinen Sinn macht, weil das hat Grönland mit Alaska zu tun. Naja, das müssen die klären.
Ja.
Also, hast du noch Termine?
Na, morgen kann man zum CSD nach Plauen fahren, ne? Was soll man dazu sagen?
Plauen ist im Vogtland.
Plauen ist im Vogtland.
Süden von Leipzig und es gibt eine Bahn, oder?
Es gibt eine Bahn, es gibt auch einen Bus, der, glaube ich, aber voll ist, wenn ich das richtig sehe, aus Leipzig. Also nützt nichts, den zu bewerben, aber mit der Bahn. Wahrscheinlich fängt es so 14 Uhr an. Mhm. Gefährliches Halbwissen. Aber sonst?
Ja.
Also die Fußball-Ecke ist jetzt hier nicht so gut vertreten. Ich habe keine Ahnung, ob diese Saison wieder angefangen hat und über sonstige Veranstaltungen bin ich nur mäßig im Bilder.
Gut, dann bleibt es ja sozusagen dabei, dass ich blauen Cut eingegeben habe anstatt blauen CSD. Da findet er gar nicht so viel. Gucke, blauen Bright, international. Match.
Du willst jetzt gucken, wann es losgeht?
Ja, und das ist gar nicht so einfach, wenn ich das mal an dieser Webseite kritisieren darf. Das Einzige, was ich sofort feststelle, ist, dass es am 16. August ist. Danke. Das hätte wirklich niemand gedacht. Naja, Start 12 Uhr geht es am oberen Bahnhof in Plauen los. Bitte. Na, es erwartet euch ein musikalischer Beitrag und die Eröffnungsrede durch die Queerbeauftragte der Bundesregierung Sophie Koch. Die war doch in Bautzen, oder? War mir so.
Ja.
Naja.
So ist es. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Im ersten Halbjahr 2025 gibt es 15 extrem rechte Verdachtsfälle in der sächsischen Polizei.
Einzelfälle, du musst Einzelfälle sagen.
Strafbares Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger, terroristischer Organisation, faschistische Symbole, Parolen in Chatgruppe, also solche Sachen. Und es sind jetzt seit 2022 122 Einzelfälle. Mensch.
Nur? So stellt man sich das doch vor.
Ja. Super.
Ja, und am 22. bis 24. August antifaschistischer-jugendkongress.org oder genau. Auf Instagram. Könnt ihr gucken, könnt ihr hinfahren, könnt ihr reingucken.
Ich glaube, da gibt es auch konkurrenzmäßigen CSD, aber das können wir jetzt, oder vielleicht auch nicht.
Das müssen die wissen.
Das müssen die wissen.
Tschüss.
Tschüss.